Ein Millionär erteilt einem der fähigsten Architekten einen Auftrag. Bauen Sie mir einen Turm. Der Durchmesser soll 4 Meter betragen. Also es ist jetzt so von hier 1, 2, 3, 4 bis zur Kanzel. Kann man sich vorstellen. Er muss 1500 Meter hoch sein. Treppen und Gänge müssen eingebaut werden. Ebenso Wasserleitungen und Materialaufzüge. Auf dieser Strecke oder auf diesem Durchmesser. 4 Meter. Außerdem muss er nach allen Seiten biegbar sein. Er muss sich überall hinbiegen können. Und die Wände dürfen nur 1,5 Meter Durchmesser haben oder Dicke haben. Der Architekt hört schon gar nicht mehr zu. Diesen Auftrag kann man nicht erfüllen. Ist auch erfunden. Allerdings, so einen Turm gibt es. Millionen, vielleicht milliardenfach in unserer Welt. Den Roggenhalm. Seine Wand ist 0,5 Millimeter dick. Der Durchmesser beträgt 4 Millimeter, seine Höhe 1,5 Meter. In dem biegsamen Halm befinden sich Treppen und Gänge wie Aufzüge für Nährstoffe und Leitungen für das Wasser. Oben auf dem Halm, das hatte ich noch vergessen, der Turm muss eine chemische Fabrik enthalten. Oben auf dem Halm in der Ehre steht die chemische Fabrik, die dieser Turm beinhaltet. Die Frage, die auch in den Filmen Unsere Erde, mittlerweile ist ja der zweite Film auch schon erschienen, die Frage, die aufgeworfen wird, für mich jedenfalls, wenn man sich das so anguckt, ist das alles Zufall? Also zufällig entstanden, also so, hups, jetzt ist es da. Wir gehen auf eine kleine Reise heute. Ihr könnt gespannt sein. Ich wünsche uns allen Offenheit, uns ins Staunen mitnehmen zu lassen. Meinetwegen kann man auch schreien. Und vor allem dieses Staunen mit in unser tägliches Leben hineinzunehmen. Wir gucken in den ersten Filmausschnitt einmal rein. Ja, wäre da so ein Schubs durch einen Asteroiden nicht gewesen? Ist die Frage, ob es so ein Asteroid war. Man kann sich jetzt ja auch noch angucken, dass unsere Erde sich in so einer Entfernung zur Sonne bewegt, dass sie gerade noch nah genug dran ist, um von der Wärme zu profitieren. Aber weit genug weg, gerade, um nicht zu verbrennen. Es gibt nur einen kleinen Bereich der Entfernung, in dem sich dieser Rahmen abspielt, sodass Leben entstehen kann. Und genau in diesem Bereich befindet sich unsere Erde. Das ist schon spannend. Dass sie sich um die eigene Achse dreht, sorgt für einen Wechsel von warm und kühl und hell und dunkel. Auch dieser Wechsel ist für das Entstehen und Gedeihen von Leben nötig. Wir könnten jetzt weitermachen. Wir wollen ja aber nachher auch noch essen. Erdanziehungskraft, genau die richtige Stärke. Die Dimensionen von Raum und Zeit in unserer Welt, man kann sich das alles mal wissenschaftlich angucken. Die elektromagnetische Kraft, die zwischen den kleinsten Teilchen und auch ihre Masse dieser kleinsten Teilchen sich bewegt. Die kosmologische Konstante für die Ausdehnung unseres Universums. Das alles dürfte nur ein kleines bisschen anders sein und schon wäre kein Leben möglich. Alles scheint genau aufeinander abgestimmt zu sein. Genau in nur auch miteinander in diesem Verhältnis, in dem die Dinge so funktionieren, kann auf unserem Planeten Leben entstehen und dann auch gedeihen. Der britische Physiker Paul Davies hat ein Beispiel dafür verwendet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass all diese Naturkonstanten und Werte genau so zusammentreffen. Man stelle sich mal vor, ein Scharfschütze soll ein 1 Zentimeter großes Gebilde treffen. So ein 1-Cent-Stück vielleicht. Mit einem Gewehr, versteht sich. 10 Meter, kein Problem, 100 Meter, kein Thema. 1 Kilometer bis 10 Kilometer muss er gut sein, aber geht. Mal angenommen, von Ratzeburg in meinen Heimatort, der etwa 45 Kilometer von hier entfernt liegt. Und man nimmt mal an, okay, wird er treffen. Gehört was zu, aber wird er treffen. Ratzeburg und die Heimat meiner Frau, 1000 Kilometer. Jetzt wird's heikel. Muss er richtig was können zu. Aber mal angenommen, er trifft. Mal angenommen, er trifft. Wir gehen mal auf den Mond und backen dort unser 1-Cent-Stück hin. Manche fragen sich jetzt, Mensch, trifft er den Mond auf die Entfernung? 384.000 Kilometer. Aber mal angenommen, er trifft das 1-Cent-Stück. Man stelle sich das mal vor. Ja, er trifft's. Es kann auch seltene Zufälle geben, okay. Wir tun unser 1-Cent-Stück auf die Sonne. 150 Millionen Kilometer weit weg. Und wir nehmen mal an, er würde treffen. Und wir wären immer noch lange nicht bei dem Wert an Wahrscheinlichkeit, den es hat, dass all diese Naturkonstanten mit ihren Werten genau so zusammentreffen. Denn dazu müsste das 1 Zentimeter große Ziel bis ans Ende des beobachtbaren Universums gebracht werden. Und man würde von der Erde mit einem Gewehr dieses Ziel treffen. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Und das Leben, das jetzt auf dieser Grundlage entsteht, ist ja faszinierend. Jan Seel hat es ja schon angedeutet. Die Landschaften. Jede Pflanze ist ein Wunder für sich. Dank einer eingebauten chemischen Fabrik kann durch die sogenannte Photosynthese Sonnenlicht in Nahrung umgewandelt werden von den Pflanzen. Hat sich jemand mal überlegt, was das eigentlich bedeutet? Wir Menschen kriegen das nicht konstruiert. Ja, und dann können die Pflanzen sich selber zu Leben und Wachstum verhelfen und sich multiplizieren. Oder die wunderbare Vielfalt unserer Tierwelt. Es soll über 1 Million Tierarten geben. 1 Million, ja, steht da. Habe ich so rausgefunden. Die größten sind bis zu 30 Meter lang. Ja, dreimal so lang, wie unser Saal breit ist. Und die kleinsten sind kleiner als 1 Millimeter. Und mit bloßem Auge eigentlich gar nicht zu erkennen. Das ist verrückt. Da gibt es Tiere, die können ihre Farbe wechseln. Oder Fische, die fliegen können. Oder in 10.000 Meter Tiefe leben. Und die leuchten dann wie Taschenlampen. Oder denken wir mal an unser Herz. Also wir nehmen jetzt im Moment gerade nur mal das Herz. Wir könnten noch anderes angucken. Unseren Lebensmotor. Er schlägt etwa 100.000 Mal pro Tag. Und pumpt dabei 5.000 Liter Blut durch unseren Kreislauf. Und das 70, 80 oder 90 Jahre lang im Normalfall. Jemals ohne, dass eine Batterie ausgewechselt werden muss. Also ohne das jemals so. Das übersteigt die größte Meisterleistung der Technik bei weitem. Alles andere wäre längst verschlissen, was wir so herstellen. Wir könnten auch unsere Augen nehmen. Oder unser Gehör. Vor einiger Zeit erzählte mir jemand, dass da jetzt so Flimmerhärchen im Ohr abgebogen sind. Deswegen kann der Mensch schlecht hören und er hat keinen Gleichgewichtssinn mehr. Und die erneuern sich im Leben nie mehr. Wir können in diesem Moment froh werden über das, was in uns funktioniert, ohne dass wir es merken. Was habe ich mir eigentlich bei meinen Disco-Besuchen mit dieser lauten Musik früher angetan, habe ich da gedacht. Was für ein Risiko bin ich da eigentlich eingegangen? Wir gönnen uns noch ein paar Einblicke in die Tierwelt, der zweite Film. Solche Bilder sehen wir sonst ja nie. Bei uns gibt es diese Tiere nicht. Allerdings kann man das auch bei uns beobachten, wie die Tiere ihre Kinder dazu erziehen, selbst mit Problemen fertig zu werden. Ihnen bloß nicht alles abnehmen, sonst werden die gar nicht lebensfähig. Nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. die sollen ja auch später mit Schwierigkeiten umgehen können. Wie kommen die Tiere darauf? Kann man sich fragen. In der nächsten Sequenz kommt ein nicht weniger erstaunliches Beispiel vor, das aus unseren Breitengraden stimmt. Da kann einem schon der Mund offen stehen, wenn man sich vor Augen führt, was alles funktioniert, was wir so als selbstverständlich nehmen. Oder man könnte schreien. Die Vermutung, dass das durch einen Asteroideneinschlag so geworden sein soll, was ja definitiv nur eine Vermutung ist, war ja keiner dabei und man kann es auch im Grunde nicht nachvollziehen, die kann man anstellen. Das wäre dann wirklich, hups, was haben wir denn jetzt plötzlich? Es gäbe auch eine andere Erklärung für die Bedingungen auf unserer Erde, die Leben ermöglichen und das noch in so zweckmäßiger und darüber hinaus üppiger, großzügiger und prächtiger Art und Weise. Ja, es ist ja nicht nur, was gebraucht wird da. Viel mehr. Es ist einfach nur üppig. Wir lassen uns weiter mitnehmen in die Vielfalt von Leben und seinen Bedingungen auf unserem Planeten. Herrliche Bilder. Das Leben hat auch viel mit dem Stoff zu tun, der uns überall begegnet, nicht nur auf der Erdoberfläche, sondern auch in uns Lebewesen, das Wasser. Ist ein faszinierender Stoff mit sagenhaften Eigenschaften, der genau so sein muss, damit das Leben auf unserem Planeten möglich ist, damit es entstehen und bestehen kann. Das wäre ein eigenes Thema, sich das Wasser anzugucken. Gerne können wir anschließend im Gespräch auch noch auf dies und jenes zurückkommen. Wir lassen uns aber einfach mal mit hineinnehmen in den Kreislauf des Wassers. Nach den äußeren Gegebenheiten, die wir jetzt gerade bestaunt haben, gucken wir uns nun mal ein paar Details noch genauer an, die wir zum Beispiel an Tieren beobachten können. Wir nehmen einfach noch mal ein paar nicht im Film erwähnte Beispiele aus der Tierwelt, zum Beispiel Kaiserpinguine. Ich weiß noch nicht, wer sich damit schon mal beschäftigt hat. Die bringen ihre Kinder in eisiger Kälte bei bis zu minus 50 Grad Celsius zur Welt. Das könnte man auch woanders. Das ist auch lebensgefährlich für die. Allerdings, unter diesen Bedingungen gibt es keine Feinde. Vermutlich machen die das deshalb. Wir können es ja nur beobachten. Flüchten könnten die Pinguine ja nicht. So lahm wie die sind auf dem Land, beziehungsweise auf dem Eis. Und vor allem, wenn man dann seine Kinder noch zwischen den Beinen hat. Geht schlecht. Wenn Eiswinde kommen, ist allerdings die Gefahr groß, dass sie erfrieren. Und plötzlich beobachtet man, fangen welche an und bauen einen Kreis auf. Und immer mehr stellen sich außen rum. Und irgendwann stehen da so lauter Kreise von Pinguinen. Die in der Mitte sind warm. Die am äußeren Rand drohen zu erfrieren. Kurz bevor das geschieht, fangen die an, bilden einen neuen Kreis und alle anderen stellen sich darum. Und da werden die wieder gewärmt. Solange bis die äußeren wieder fast erfrieren. Und dann fangen die wieder neu an. Man kann auch das bei Bienen sich angucken. Die schicken ja Kundschafter aus, wenn sie Platz für ein neues Nest brauchen. Wie erklären jetzt die Kundschafter eigentlich ihren Kameraden, wo die hin müssen, wenn sie tatsächlich einen Platz gefunden haben, an dem das geeignet wäre, ein Nest zu bauen? Ganz einfach. Also, scheint einfach. Sie fliegen wieder ins Nest und tanzen den anderen den Weg vor. Wie sie tanzen, gibt die Richtung an. Und die Dauer des Tanzes gibt an, wie weit das entfernt ist. Das ist Wahnsinn. Eine Sekunde für einen Kilometer hat man rausgefunden. Und dann finden die anderen Bienen den Platz für das Nest. Seit vielen Jahren schon fasziniert mich der Goldregenpfeifer. Das ist ein, also pazifische Goldregenpfeifer, wird auch sibirischer Goldregenpfeifer genannt. Der muss 4500 Kilometer über den Pazifik fliegen, um in sein Winterlager nach Hawaii zu kommen. Das braucht ja Energie, 4500 Kilometer fliegen. In Alaska bleiben, wo er seine Heimat hat, kann er nicht, da wird es zu kalt. Er muss also zur Überwinterung diese Strecke zurückfliegen, das kann er sich nicht aussuchen. Wann er jemals auf die Idee gekommen ist, weiß man ja nicht. Der Vogel frisst sich auf Alaska genau 70 Gramm Fett an. Das ist sein Treibstoff. Der wiegt so mittelmäßig etwa 200 Gramm. Jetzt hat man den Treibstoffverbrauch mal berechnet, kann man alles 0,6% des Eigengewichts und so weiter. Wenn er dann ein bisschen geflogen ist, hat er weniger Gewicht, verbraucht weniger Energie. Das kann man jetzt zu Ende rechnen. Und der Goldregenpfeifer brauchte 3,5 Tage, bis er auf Hawaii ist. Ununterbrochener Flug. 88 Flugstunden. Das Dumme, schon nach 72 Stunden hat er kein Fett mehr, was er verbrennen könnte. Er würde also eigentlich ins Meer stürzen und nicht mehr da sein. Er kann nicht schwimmen und es gibt keine einzige Insel, auf der er Rast machen kann auf diesem Weg. Er muss durchgehend fliegen. Als ob die Vögel das vor ihrem ersten Flug schon wüssten, fliegen sie immer gemeinsam und in Keilformation und wechseln sich dabei ab. So kriegen sie es hin, dass sie in Alaska ankommen und dann gleich zu den Kurgästen am Strand von Waikiki gehen können und sagen, guten Morgen, ich bin auch schon da und ich muss am ersten Tag noch gar nicht nach Futter suchen. Bleiben genau 6,8 Gramm übrig. Hätte der Vogel sich mehr Fett angefressen, um eine ganze Woche nicht nach Futter suchen zu müssen, wie die Kurgäste da am Strand, hätte er zu viel Ballast gehabt, hätte mehr verbraucht, wäre nicht angekommen. Das heißt, die Nahrungsaufnahme und die Art und Weise seines Fluges sind genau so kalkuliert, dass er in Hawaii genug Zeit hat, noch nach Futter zu suchen. Die wissen auch vom ersten Flug an, wo sie hin müssen. Sie müssen auch genau auf der Zielgeraden bleiben. Alle Abweichungen würden den Verbrauch erhöhen. Sie brauchen also ein sehr präzises GPS-System, um auf Bogenminuten genau die Insel zu treffen. Es gibt weit und breit, 1000 Kilometer weit, keine Insel mehr. Also einen Fehlflug kann man sich nicht erlauben. Er muss also schon beim ersten Flug wissen, wie viel er sich vorher anfressen muss, wie sie fliegen sollen und wohin. Sonst klappt's nicht. Es kann auch kein Goldregenpfeifer zurückgekommen sein nach dem Motto, Mensch, wir haben es falsch gemacht, probier ihr das mal so. Woher weiß der Vogel, der das noch nie gemacht hat, dass er das machen soll? Die Möglichkeit, dass er von den Älteren gelernt haben kann, scheidet nämlich aus, die fliegen erst einige Zeit später los. Die Jungvögel fliegen zuerst. Es gibt in dem Film Unsere Erde auch ein erstaunliches Beispiel aus der Meereswelt, die Buckelwale. Das gucken wir uns jetzt an. Das sind schon unvorstellbare Dinge. Diese Wale finden erst in der Antarktis wieder Nahrung. Denn sie fressen Krill, den sie gemeinsam jagen. Das ist auch interessant, aber das habe ich jetzt uns heute nicht mehr gegönnt. Sie müssen auf der Reise dorthin 6500 Kilometer zurücklegen. Ohne Nahrung. Und das Kalb trinkt 600 Liter Milch am Tag. Es kann auch Sturm geben unterwegs. Dann können die sich nicht mehr verständigen. Man hört dann die Töne nicht mehr. Dann schlagen die aufs Wasser mit den Flossen. Hat man gesehen. Wie kommt man darauf als Wal? Muss doch wohl einer ausprobiert haben und hat es nicht geschafft und hat gesagt, Mensch, ihr müsst das anders machen. Es macht auf mich doch eher den Eindruck, als ob in den Tieren ein Plan vorhanden sein muss. Der müsste dann ja von jemandem hineingelegt worden sein. Es gibt keine Beweise dafür, dass Gott unsere Welt geschaffen hat, denn wir kriegen ihn nie in den Griff, wir können ihn keinem auf den Tisch legen. Er steht auch nirgendwo dran und wir könnten die Schrift dann nicht identifizieren als Gottesschrift. Aber es gibt doch verblüffende Hinweise darauf, dass es einen Schöpfer geben muss, aus meiner Sicht. Der Rapper Materia singt in seinem Lied Welt der Wunder, denn wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt, und du glaubst nicht an Wunder. Der britische Astronom und Mathematiker, Atheist, Sir Fred Hoyle, gestorben im Jahr 2001, hat mal gesagt, nichts hätte seinen Atheismus so erschüttert wie diese Tatsache, dass das alles so funktioniert. Der hatte auch den Mut, mal gängigen Lehrmeinungen zu widersprechen. Es ist interessant, sich mit dem mal zu beschäftigen. Und er soll mal gesagt haben, die orthodoxe Biologie in ihrer Gesamtstruktur hält daran fest, dass Leben zufällig entstand. Seit jedoch die Biochemiker in steigendem Maße die ehrfurchtgebietende Komplexität des Lebens entdecken, ist sein zufälliger Ursprung ganz offensichtlich so wenig wahrscheinlich, dass man diese Möglichkeit völlig ausschließen kann, sagt ein Atheist. Leben kann nicht zufällig entstanden sein, sagt er. Ein unglaublicher Verdacht. Kann es etwa sein, dass das Universum bis ins kleinste Detail genauso konstruiert worden ist? Nur mit dem Zweck, dass darin Leben möglich ist? Dann würde sich ja die Frage nicht nur lohnen, sondern geradezu aufdrängen, wer steckt eigentlich dahinter? Und was findet er eigentlich an uns, dass er uns so einen Lebensraum schenkt und uns dann auch noch unser Leben? Hoyle, von dem ich eben gerade einen Satz zitiert habe, wollte mit der Bibel nichts anfangen. Allerdings finden wir in diesem Buch genau das, was er vermutet, dass uns die Autoren das jetzt so mitteilen. Genau die Antwort auf seinen Verdacht. Nicht wir Menschen sind die Schöpfer, sondern Gott ist der Schöpfer und der Mittelpunkt dieser Welt. Und er hat sie wunderbar, genial und zielgerichtet entworfen. Sein Ziel dafür gibt nun wiederum unserem Leben höchste Bedeutung. Denn er wollte, dass wir auf dieser Welt leben können. Wir Menschen müssen ihm also am Herzen liegen. Das ist eben so ein schöner Moment, wenn ich da so mit meiner Fußballmannschaft zusammen bin. Ich habe das wahrscheinlich schon mal erzählt, aber hier muss das einfach her. Und mich dann einer der Jungs fragt, Matthias, glaubst du eigentlich, dass Gott die Welt geschaffen hat? Und man kann dann sagen, weil es sich einfach geradezu aufdrängt, ja, und weißt du was? Das ist nicht mal das Tollste, sondern das Tollste ist, dass er dich und mich gewollt hat. Dass das volle Absicht war, dass es uns gibt. So fängt die Bibel an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und dann wird beschrieben, 6 Tage lang bastelt Gott an dieser Welt und dann kommt der Mensch. Und der erste Tag, den der Mensch erlebt, der 7. Tag, ist der Tag, an dem er die Schöpfung genießen soll. Deshalb soll nicht gearbeitet werden am 7. Tag, damit wir genießen und bestaunen, was wir geschenkt bekommen haben. Und noch wichtiger, damit wir die Sprache verstehen, die Gott damit spricht. Die Botschaft, die er uns sendet mit diesem Geschenk. Was macht das eigentlich mit dir, wenn ich dir sage, und was auch immer du bisher in deinem Leben so erlebt hast, wenn ich dir sage, es gibt einen, der viel größer ist als wir, der wollte, dass es dich gibt. Und er lädt dich ein, und deshalb feiern wir diesen Gottesdienst heute Morgen. Der lädt dich ein, die Sprache zu verstehen, die er mit dieser Welt spricht. Mensch, ich liebe dich. Er hat sich dann in Jesus Christus persönlich vorgestellt. Hat sich sehen lassen und er konnte sich auch so sehen lassen. Darin, wie er zu uns ist. Er lädt uns ein, in seine offenen Arme zu kommen und mit ihm zu leben. Bei ihm lernen wir auch, in aller Diskussion, die wir heute haben wegen des Umweltschutzes, bei ihm lernen wir auch, mit der uns geschenkten Schöpfung so umzugehen, dass wir dabei nicht maßlos werden. Und diese Schöpfung zeigt uns auch von seinem Wesen etwas. Wenn wir uns angucken, wie eine Mutter ihre Kinder liebt, wir haben es eben schon beobachtet. Schon bei den Tieren opfert sich die Mutter auf. Was würde eine Mutter im Normalfall, wenn alles so gelaufen ist, wie es gedacht ist, nicht für ihr Kind tun? Es fällt einem nichts ein. Und das ist die gute Nachricht. Neben allem Staunen an diesem Morgen, du kannst dich auf die Einladung dieses Gottes einlassen und ihn kennenlernen. Stell dir mal vor, mit dem kann man leben. Was muss das für ein Leben sein? Ich möchte mit einem Text schließen, der uns einen Blick in Gottes Herz gibt. Am Ende die Rechnung. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert. Für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter. Für die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen. Für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge. Für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne. Und für all die Tage, die Abende und die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt er, und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen.